Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns die Schriftstellerin Angela Steidele. Sie erforscht und erzählt historische Liebesgeschichten und zwar solche von einiger Tragweite. So berichtete sie bereits vom verwegenen Leben der Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel und entwarf mithin die Biografie der letzten Frau, die 1721 war es, in Europa wegen sogenannter Unzucht mit einer anderen Frau hingerichtet wurde. Im Biedermeier stieß sie dann auf die nächste aufregende Geschichte einer Liebe, nämlich auf die der Adele Schopenhauer zu Sibylle Mertens Schaffhausen. Und mit ihrer erotischen Biografie einer gewissen englischen Adeligen, der stürmischen Anne Lister, war schließlich der nächste Höhepunkt ihrer literarischen Lebensbeschreibungen erreicht. Und auch mit ihrem jüngsten Buch Zeitreisen erweist sich die renommierte Wissenschaftlerin und Schriftstellerin erneut als virtuose Biografin außergewöhnlicher Frauen. Und damit herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Angela Steidele.
Guten Tag. Danke sehr. Guten Tag.
Frau Steidele, ich habe es schon angedeutet, Sie kommen von der Wissenschaft her. Sie studierten unter anderem Literaturwissenschaften und promovierten zu folgendem Thema: Liebe und Begehren zwischen Frauen in der deutschsprachigen Literatur von, das ist nicht unwichtig, 1750 bis 1850. Ihre neuesten Biografien erfreuen sich großer Popularität bei einem nicht wissenschaftlichen Publikum. Deshalb die Frage zu Beginn: Wie viel Wissenschaft und wie viel Belletristik stecken in Ihren Arbeiten?
Eines meiner Lebensthemen ist die Frage, wie lässt sich wissenschaftlich seriös forschen und schreiben, ohne das Erzählen nicht zu vergessen. Das heißt, so ansprechend zu schreiben, dass der Leser und die Leserin gar nicht merken, dass sie ein extrem seriös recherchiertes Werk vor sich haben. Ich habe mich, was die äußerliche Form angeht, von Buch zu Buch von der Wissenschaft entfernt, bis ich dann schließlich irgendwann folgerichtig auch beim Roman gelandet bin. Aber der Roman ist so seriös von seinem historischen Hintergrund erzählt, wie wenn es ein Sachbuch wäre. Und ich hoffe, dass meine Biografien so packend erzählt sind, dass man gar nicht merkt, dass jede Fußnote belegt ist und die Wissenschaft, so hoffe ich, auch mit Gewinn zu diesen Büchern greifen kann.
Das alles scheint Ihnen meiner Einschätzung nach sehr gut gelungen zu sein. Für Ihr literarisches Debüt Rosenstengel, 2015 war das, bekamen Sie den Bayerischen Buchpreis. Die anderen Bücher sind Biografien, die auch wissenschaftlicher Genauigkeit genügen. Ein schönes Beispiel ist jetzt Ihr letztes Buch Zeitreisen. Das ist einerseits ein Reisebericht und andererseits ein Werkstattbericht zu Ihrer biografischen Arbeit, in dem Fall zur bereits erwähnten englischen Adeligen Anne Lister. Bevor wir vielleicht die ganzen Poetiken der Biografie mit in den Blick nehmen, sollten wir unter Umständen über den Gegenstand dieser Betrachtung genauer reden, über diese unglaubliche Dame namens Anne Lister.
Sie war eine englische Landadlige, lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hat eines der umfangreichsten Tagebücher hinterlassen, die je in englischer Sprache verfasst wurden. Ein Siebtel etwa davon in einer selbst ausgedachten Geheimschrift, in der sie all die zahlreichen Affären, die sie mit anderen Frauen hatte, in geradezu pornografischer Deutlichkeit niederschrieb. Also mir ist dabei beim Lesen ganz heiß geworden. Da diese Tagebücher also explizit von lesbischem Sex sprechen, in einer Zeit, in der Jane Austen und die Bronte-Schwestern ihre Romane geschrieben haben oder in der Anne Listers Zeitgenosse Fichte zum Beispiel philosophisch begründete, dass Frauen kein sexuelles Begehren kennen, welcher Couleur auch immer, sind diese Tagebücher natürlich eine Sensation und erweitern nicht nur unsere Kenntnis über Frauenleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sondern korrigieren allgemeine Annahmen über Geschichte.
Deswegen habe ich vorhin betont, dass der Zeitraum, was die deutschsprachige Literatur angeht, zwischen 1750 und 1850 nicht unwichtig ist, weil es gab so ein Dogma: vor 1900 spielte die sexuelle Orientierung von Frauen überhaupt keine Rolle. Hat sich nicht niedergeschlagen im Schrifttum.
Genau. Da hat sich allerdings nur fortgesetzt in der Kritik und in der Wissenschaft, was um 1800 erfunden wurde. Das muss man sich vergegenwärtigen, dass Frauen in der frühen Neuzeit, auch im Mittelalter, durchaus sexuelles Begehren zugestanden wurde. In der Antike, Teiresias spricht davon, dass das Weib sogar viel stärker sexuelle Lust erlebt als der Mann. Es ist eine Setzung, eine diskursive Setzung von Literatur, Philosophie, Theologie, Pädagogik um 1800 europaweit, dass Frauen auf einmal kein sexuelles Begehren mehr kennen sollen. Das hat mit der Neuverortung der Geschlechter zu tun, die in dieser Zeit stattfindet. Es ist ja der Abschied vom religiös geprägten Weltbild, dass Eva Adam untertan sein soll, war mit der Aufklärung nicht mehr so ganz logisch zu begründen, denn man brauchte Argumente in der Natur, in der Vernunft. Und diese Argumente, um weiter die Hierarchie der Geschlechter aufrechterhalten zu können, fand man jetzt im Körper von Männern und Frauen und verortete also Aktivität, Berufstätigkeit, Lernen, Studium, alles Leben draußen und eben auch das zeugende Prinzip, sexuelles Begehren beim Mann und bei der Frau, ganz passend dazu, die soll zu Hause bleiben, kümmert sich um Familie, um den Herd, um die Kinder, bleibt schön drin und ist passiv. Und damit wurde ihr jegliches sexuelle Begehren abgesprochen. Im Übrigen als Voraussetzung dafür, ihr überhaupt den Subjektstatus absprechen zu können. Das heißt, wer nicht ich sagen kann und ich will, dem kann man auch keine Rechte wie das Wahlrecht zumuten oder eigene Entscheidungsfähigkeit über Besitz. Nein, nein, das Weib wird gern all diese Rechte ihrem Ehemann oder Vater oder Bruder übertragen. Also das ist ein Kniff, ein diskursiver, von dem wir uns immer noch befreien.
Ich weiß nicht, ob wir noch erwähnen sollten, warum Teiresias so gut über beide Geschlechter Bescheid wissen konnte. Oder können wir das voraussetzen?
Unser Publikum ist klug und weiß, dass Teiresias beides ausprobiert hat.
Und ein blinder Seher war. Frau Steiderle, Sie sagten vorhin, dass Ihnen ganz heiß geworden sei bei der Lektüre bestimmter Stellen der Tagebücher von Anne Lister. Warum ist Ihnen da so heiß geworden? Weil Sie es nicht fassen konnten, in welcher Deutlichkeit damals schon um 1800 herum über solche Angelegenheiten geschrieben wurde? Mhm. Oder, ja bitte?
Oh, ich bin auf Ihr Oder gespannt.
Oder war es schlicht die Deutlichkeit selbst, die Ihnen die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat?
Es ist, diese Tagebücher sind wirklich sehr, sehr überraschend. Denn wir haben keinerlei Zeugnisse von Alltagssexualität in so schriftlicher Form. Man muss da einen großen Unterschied zur Pornografie machen. Die gibt es, seitdem geschrieben wird. Aus der Antike gibt es Pornografie. Aber die ist natürlich immer Fiktion. Das heißt, es sind Erzählungen, die laufen unter einer anderen Logik, wie wir sie auch aufnehmen müssen. Zeugnisse gelebter Alltagssexualität gibt es, wenn eine Frau schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt. Aber selbst einer wie Goethe, der antike pornografische Dichtung kannte und damit experimentierte, ob er auch auf Deutsch obszön dichten kann, hat das nur in der Dichtung ausprobiert. Auch von ihm selbst sind keine dezidierten sexuellen Bekenntnisse überliefert. Von Schumann habe ich mal gelesen, soll es eine eheliche Strichliste geben. Aber die sagt auch nicht mehr aus, als was wir sowieso von den vielen Schwangerschaften und Entbindungen von Clara Schumann wissen, dass natürlich ehelicher Sex stattgefunden hat. Dass also jemand über das, was tatsächlich im Bett passiert, ein verschlüsseltes Tagebuch schreibt, ohne Absicht auf Publikation. Klammer auf, einer wie Casanova hat vom Ende seines Lebens her auf einmal geschrieben. Das heißt, es ist ganz klar Literatur, Klammer zu. Im Unterschied dazu hat also Ann Lister eine Chronik, eine Lebenschronik geschrieben mit Bekenntnissen, die alles auf den Kopf stellen, was wir glauben, über Frauen zu wissen. Und jetzt ist das auch noch eine, die Frauen geliebt hat. Also verlässt sie verlässt als Begehrende, als Liebende, als Schreibende alle Schubladen, in die wir Frauen zur Jane Austen-Zeit getan haben oder parallel im deutschen Biedermeier. Das ist also für eine Forscherin ist das ungemein aufregend, aber natürlich auch für die Privatperson Angela Steidle. Denn lesbischer Sex in altertümlicher, historischer, englischer Sprache, das kommt nicht jeden Tag auf den Schreibtisch.
Und darüber, was einem so auf den Schreibtisch oder unter die Leselampe geraten kann, unterhalten wir uns gleich weiter, Frau Steiderle. Nach Ihrer ersten Wunschmusik, Bach steht auf dem Programm und das aus wichtigem Grunde für Sie.
Ja, mit Bach beginnt und endet mein musikalisches Denken. Ich habe mich sehr gefreut, hier für die Sendung Musiktitel auswählen zu können und ich hätte am liebsten die ganze H-Moll-Messe oder die ganze Matthäus-Passion vorgeschlagen. War also vor der großen Aufgabe, was könnte ich denn aus Bach vorschlagen, was aus meinem Herzen spricht, eigentlich überfordert und dachte dann, okay, gehst du in was, was wenig bekannt ist und greif mal den Kopfsatz von einer Kantate heraus. Das ist Du wahrer Gott und Davids Sohn. Und was mich dabei so fasziniert ist, die hat schon im Titel, spricht sie eine Dualität ein. Ne? Ein Du ist sowohl ein wahrer Gott als auch Davids Sohn. Und das greift Bach auf mit einem wundervollen Oboen-Duett gleich im Intro, das dann von einem Duett Sopran-Alt aufgegriffen wird. Also die Idee der Zweiheit im Text und musikalisch umgesetzt, einfach wunderbar.
Du wahrer Gott und Davids Sohn, Johann Sebastian Bachs Kantate, Bachwerkeverzeichnis 23, dargeboten von Sängern der Leipziger Thomaner und Musikern des Gewandhausorchesters Leipzig unter der Leitung des Thomaskantors Georg Christoph Biller. Und unser heutiger Studiogast bei den Zwischentönen, die Schriftstellerin Angela Steiderle, möchte noch was sagen zu dieser Musik und Auswahl.
Jetzt haben wir ja Knabenstimmen gehört. Das ist wahrscheinlich genauso, wie Bach sich, wie Bach selber das gehört hat, wenn er es einstudiert hat. Was mich bei Bach auch so fasziniert oder packt über die Musik hinaus, sind die Texte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist einmal die alten Schichten unserer Sprache, eine sehr kraftvolle, sehr bildreiche Sprache, die mich immer wieder inspiriert. Und es sind, was das Vokalwerk angeht, die großen letzten Themen, die Bach als gläubiger Christ immer anspricht. Und die muss man gar nicht teilen, man muss auch gar nicht christlich sein. Aber die großen letzten Dinge, die gehen uns alle an. Sterben, Hoffnung, Schmerz, Kranksein. Das heißt, ganz unabhängig davon, ob ich mich in diesen Texten wiederfinde, sind sie mir aber dennoch immer ein Stachel, fast ein Stachel im Fleisch, der mich zwingt oder anregt, auch über diese letzten Dinge nachzudenken. Das heißt, der Kosmos Bach, der hört halt einfach gar nicht auf.
Angela Steidele, lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf Ann Lister, auf diese stürmische englische Adelige, die in ihren Tagebüchern so freimütig Zeugnis ablegte über ihre sexuelle Orientierung. Sie haben in Ihrem Buch, in Ihrer erotischen Biografie, so nennen Sie diese Biografie, eine erotische Biografie, weiter hinten geschrieben, Ann Lister habe sie verführt und dann betrogen. Und in dem Sinne sei es ihr ergangen, wie viele ihrer Freundinnen. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, dieses köstliche historische Material, das da ist, hat mich eben verführt, 2-3 Jahre meines Lebens mit Ann Lister zu verbringen. Biografinnen werden ja nun sehr intim mit dem Gegenstand ihrer Forschung. Und wenn es wie bei Ann Lister darum geht, dass die Lebensleistung, die uns heute frappiert und überrascht und über die wir mehr wissen wollen, wenn also diese Lebensleistung ausgerechnet darin besteht, die eigene Sexualität aufzuschreiben, dann hat, ich sag mal, der Akt des Biografienschreibens ebenfalls natürlich eine erotische Konnotation. Aber es ist mir eben so ergangen, wie all ihren Liebhaberinnen, die sie alle reihenweise betrogen hat, mich auch. Und das war, als mir klar wurde, dass sie eine sehr schwierige Heldin ist. Oder in vielem vielleicht auch keine Heldin. Sie kann unter manchen Gesichtspunkten durchaus als Vorreiterin einer, in Anführungszeichen, Lesben-Emanzipation gelesen werden. Aber sie war gegens Frauenwahlrecht. Sie hat Kinder in ihren Kohleminen beschäftigt. Sie war Church, King and Country, also strikter Tory. Sie selbst war von niedrigem Adel, aber in der ehernen Klassengesellschaft Großbritanniens bedeutete das, dass sie immer auf der Sonnenseite des Lebens war. Und sie hat alles dafür getan, dass die anderen, die auf der Schattenseite waren, dort auch blieben. Das heißt, sie ist niemand, den man einfach umarmen möchte und als positive Heldin uns vor Augen schweben kann, sondern sie erzählt uns möglicherweise in ihrer Problematik viel darüber, dass wir uns nach positiven Heldinnen sehnen. Sie erzählt uns also etwas über unsere eigenen Sehnsüchte und macht deutlich, dass die an ihr aber abprallen. Und in diesem Sinne hat sie mich betrogen. Und bin ich froh, das Luder wieder los zu sein.
Naja, es wurde ja lange Zeit auch so gut wie alles dafür getan, dass man von dieser Frau gar nichts erfuhr, zumindest nicht von dem, was sie da schrieb. Mhm. Und diese Tagebücher sind regelrecht versteckt worden und erst sehr, sehr spät, also bald 200 Jahre nach ihrem Tod eigentlich erst veröffentlicht worden in England.
Natürlich hat sie nicht zur Veröffentlichung geschrieben. Sie hat aber auch nicht selbst über sie verfügt. Sie ist überraschend gestorben in Georgien auf einer großen Reise, sodass sie über ihr Tagebuchwerk und ob sie es selbst noch verbrennt, nicht entscheiden konnte. Diese Tagebücher kamen dann zu ihrem, ich kürze das mal ab, Erbneffen John Lister zusammen mit ihrem Landsitz Shipton Hall. Dieser John Lister wuchs dort auf. Wir sind jetzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und er war sehr fasziniert von dem, was er in Klarschrift lesen konnte, was Ann Lister in ihren Tagebüchern geschrieben hatte, und veröffentlichte über einen Zeitraum von 3 Jahren eine Zeitungsserie im Halifax Guardian, Halifax 50 Years Ago, also alles lokalhistorisch Interessante, was er diesen Tagebüchern entnehmen konnte. All die Jahre fuchste ihn aber auch, was hat Tantchen denn da eigentlich in Geheimschrift geschrieben? Er kam ja selber aber nicht auf die Schliche und fragte deshalb einen befreundeten Archivar, Arthur Burrell, der sich mehr in Kryptologie auskannte und der den Code so knackte, wie man das tut, nämlich Häufigkeit der Zeichen und so weiter. Und so hatte er dann bald einen Verdacht für H und E. Und Dann fanden sie einen Satz in ihren Tagebüchern, der anfängt, in God is my. Das nächste Wort war chiffriert, das musste Hope sein, ne? In Gott ruht meine Hoffnung. Damit hatten sie 4 Zeichen geknackt und brauchten nur noch den Rest der Nacht, um den Code ganz zu entschlüsseln. Und als sie dann am frühen Morgen lesen konnten, was Ann Lister da geschrieben hatte, sagte der Freund zu John Lister, und jetzt verbrennen wir alles. Denn Ann Lister begann jeden Tagebucheintrag habituell damit, ob sie am Vorabend Sex hatte, mit wem, wie oft sie gekommen ist, wie oft ihre Partnerin gekommen ist, ob es auch schön war, ob sie in der Nacht nochmal aufgewacht sind und am Morgen und dann, wie das Wetter war. Das heißt, aus ihren Aufzeichnungen lässt sich eine Sex- und Klimatabelle für Yorkshire in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfassen.
Und ja, ich wollte gerade sagen, über die Anzahl der ausgestoßenen CO2-Moleküle ist auch etwas bekannt.
Sie war wissenschaftlich sehr interessiert, hat sich auch mit chemischen Gasen beschäftigt, aber ganz so weit war es noch nicht. Allerdings lernen wir aus ihren Tagebüchern auch, wie versmogt London schon war. Also wir sind mitten in der Industrialisierung, Umweltzerstörung. Man kann diese Tagebücher auch tatsächlich auf Umweltzerstörung lesen. Aber ich wollte noch weiter erzählen, wie diese Geschichte der Tagebücher dann weiterging. John Lister hat sich nämlich geweigert, dem Rat seines Freundes zu folgen und diese Tagebücher zu verbrennen. Er stellte seine Zeitungsserie sofort ein, denn Ann Lister war jetzt niemand mehr, dessen man sich rühmen konnte. Wir sind genau in den Jahren, in denen Oscar Wilde für die Liebe zu Männern noch ins Zuchthaus in England kommt. Aber er baute, also John Lister baute den Tagebüchern von Ann Lister eine Art Schrein, heute würden wir sogar sagen ein Closet in Shipton Hall. Er trennte nämlich einen Raum ab und ließ Regalböden einziehen, in die er die Tagebücher stellen ließ, die dann wiederum mit einer Paneelwand verschlossen wurden, sodass die Tagebücher also in einem Raum versiegelt waren, den von innen niemand mehr kannte, aber von außen vermauerte er nicht das Fenster, um sicherzugehen, dass ein späterer Besitzer sich wundern musste, da ist ein Fenster, zu dem ich keinen Raum erkennen kann. Und so machte er also auf das Geheimnis aufmerksam und tatsächlich wurden nach seinem Tod in den 1930er Jahren die Tagebücher entdeckt, als Shipton Hall an die Gemeinde Halifax fiel. Man machte auch den alten Freund aus, der den Code geknackt hat und legte fortan die Tagebücher und den Code in den Giftschrank im Stadtarchiv in Halifax. Es bekam zwar die folgenden 50 Jahre jeder Zugang, der wollte, zu diesen Tagebüchern, musste aber unterschreiben, dass er oder sie nichts Anstößiges an die Öffentlichkeit geraten lassen wollte. Jetzt ist aber gerade das Anstößige das, was uns an Ann Lister interessiert, sodass es also die Frauenbewegung der 1960er, 70er Jahre brauchte und die Schwulen- und Lesbenbewegung der 80er, 90er Jahre, damit Helena Whitbread 1988 zum ersten Mal Auszüge aus den Tagebüchern veröffentlichen konnte mit dem, was wirklich von Interesse an ihr ist.
Und es brauchte schließlich auch Angela Steidele mit ihrer erotischen Biografie über Ann Lister. Die ist jetzt auch ins Englische übersetzt worden und trägt dort den Titel Gentleman Jack. Und damit ist Frau Lister gemeint.
Ist Ann Lister gemeint. Das war tatsächlich ein Spitzname, den ihr die Bevölkerung von Halifax gab. Denn sie hatte eine maskuline Allüre. Wir würden sie heute Butch nennen. Also ein Kerl, ein Macker. Sie trug immer Frauenkleidung, aber in Schwarz. Und das war keine Farbe, die damals eine Frau trug. Auch keine Witwe. Es ist eine unverheiratete Frau wie sie, hätte in heller, geblümter Kleidung auftreten müssen. Und so gab sie selbst durchaus zu erkennen, dass mit ihr was nicht stimmt, sozusagen. Sie selbst nennt sich odd, also sonderbar, merkwürdig. Und ihre Liebe zu Frauen nennt sie oddities, also Sonderbarkeiten. Ihr steht die Vokabel lesbian, lesbisch noch nicht zur Verfügung. Aber das sind auch so sprachliche Marker, an denen wir erkennen, dass sie sich durchaus als anders als die anderen empfand. Also so eine Vorform lesbischer Identität entwickelte.
Angela Steidele, wir können unser Gespräch nach den Nachrichten fortsetzen und bis dahin hören wir auf Ihren Wunsch, aus Christoph Willibald Glucks Orpheus und Eurydike, die berühmte Arie des Orpheus, allerdings in einer besonderen Interpretation. Und Sie dürfen gern noch was dazu sagen.
Ja, ich habe mir gewünscht, dass es von einer Frauenstimme gesungen wird. Wir haben uns für Jennifer Larmor entschieden. Die Oper ist ja ein durch und durch queeres Genre seit 1600, also seit ihren Anfängen. Ein gesungenes Drama ist schon in sich eine Merkwürdigkeit. Da Capo-Opern stoppen immer den Fortgang der Handlung. Also es gibt unter dramaturgischer Sicht vieles, was die Oper merkwürdig macht. Und das Kastratenwesen und nur Männer auf der Bühne. Die Shakespeare-Bühne grüßt dann noch ein wenig rüber. Das heißt, Verwechslung der Geschlechter, schwimmende Identitäten ist der Oper eigen. Ich liebe die Oper und Hosenrollen gehören mit zu den Höhepunkten. Und jetzt hören wir eine.
Jennifer Larmor, begleitet vom Welsh National Opera Orchestra unter der Leitung von Carlo Rizzi. Der zweite Teil der Zwischentöne weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon. Und zu Gast ist heute bei uns die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Angela Steidele. Deren Schwestern stammen aus Louisiana, zumindest in diesem Fall aus Kurt Weils, die sieben Todsünden. Der Prolog aus Kurt Weils Die sieben Todsünden, gesungen von Ann-Sophie von Otter. Begleitet wurde sie vom NDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von John Elliott Gardner. Und gehört haben wir das auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen, Angela Steidele. Und es hat sicher einen Grund und noch dazu einen besonderen, Die sieben Todsünden auszuwählen.
Ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Ne? Auch ich beschäftige mich in meinem Werk unter anderem mit viel Sündhaftem, sodass eine Satire und moderne Adaption auf die sieben Todsünden natürlich ein Lieblingsstück von mir ist. Zugleich aber ist es ein Beispiel der beiden großen Lieben in meinem Leben, nämlich der Musik und der Literatur, die in diesem Stück kongenial zusammenarbeiten. Also der Text von Bert Brecht ist ja letzten Endes sogar ein Rückgriff auf Fausts Zwei Seelen, ach, in meiner Brust, wenn die beiden Annas aufgeteilt werden, die beide Ann-Sophie von Otter singt. Die eine ist ein bisschen leidenschaftlicher drauf, die andere vernünftiger. Die eine will bald Geld verdienen, die andere will auch was von der Welt sehen. Und das ist also ein köstlicher Dialog eines Ichs mit sich selbst, die Brecht da geschaffen hat und Weil in wunderbare Musik übersetzt hat.
Ein Dialog, in dem Sie sich wiedererkennen?
Ja.
Also das Hinausgehen in die Welt und das Verweilen im Studierzimmer.
Es ist so auf jeden Fall dieses, ich glaube, das spielt ja jeder durch, dieses was hätte, wäre, könnte. Welches Leben hätte ich außerdem führen können? Wir erzählen uns ja dann später unsere eigene Geschichte so stringent, wie wenn es genau so hätte kommen müssen. Und machen also aus unserem eigenen Leben eine geschlossene Geschichte. Tatsächlich war ja aber der Zufall an vielen Entscheidungen beteiligt. Der richtige Mensch am richtigen Ort oder auch der falsche Mensch am richtigen Ort und so weiter. Das heißt, ein Leben hätte an so vielen Kreuzungen anders abbiegen können. Und das gilt natürlich ganz klar auch für mich.
Das begonnen hat, das publizistische Leben mit der Wissenschaft. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Vielleicht können wir das miteinander verbinden, weil Sie jetzt die 7 Todsünden so betont haben. Die Sündhaftigkeit, mit der Sie es zu tun haben in Ihren Büchern, die Sie da beschreiben, die ist ja von, also in verschiedenen Kulturen wird die ganz anders bewertet. Da ist dann gar nichts Sündhaftes mehr. Auch im Nachhinein, bei diesem Blick zurück in die Geschichte, schlägt man mitunter die Hände über den Kopf zusammen und sagt, gut, dass wir das überwunden haben. Also was lernen Sie eigentlich alles? Und vielleicht können wir das mit Ihrem privaten, mit Ihrem Lebenslauf in Verbindung bringen. Was lernen Sie denn mit dieser Arbeit über unsere Zeiten, wenn Sie derart in die Vergangenen hineinschauen? Es ist ja ein Grundproblem eines jeden Historikers und freilich auch einer jeden Historikerin und auch des Biografen, der sich mit Personen der Vergangenheit beschäftigt.
Im Grunde haben Sie da jetzt schon in Ihrer Frage den wesentlichen Schritt formuliert, den ich erst mühsam habe lernen müssen, dass wir uns Geschichte immer von heute aus erzählen, dass die vorgegebenen Quellen, wie wir sie finden, sichten, ordnen, aber von heute aus befragt werden müssen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Biografin über Briefe und Tagebücher nachdenke, die vor 200 oder eine Gerichtsakte, die vor 300 Jahren geschrieben wurde, dann sind es die Fragen, die ich, Angela Steidele, an diese Quellen richte. Es gibt nicht dieses, wie es eigentlich gewesen war, das ist so ein berühmtes Diktum von Leopold von Ranke, die Geschichtsschreibung müsse nur zeigen, wie es eigentlich gewesen war. Da kommen wir nie hin, sondern es gilt, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass wir die Quellen eben mit unseren heutigen Fragen betrachten. Sehr alte Quellen, die schon eine Betrachtungsgeschichte haben, werden dementsprechend neu interpretiert. Das heißt, wir erzählen uns vornehmlich Geschichten über uns selbst, wenn wir glauben, von der Vergangenheit zu sprechen. Und es gehört zum erzählerischen wie historischen Handwerkszeug dazu, sich dessen zumindest bewusst zu sein, aus welcher Perspektive die eigene Rede geschieht. Und dann erfährt man trotzdem noch Spannendes über die Vergangenheit. Sie ist ja nicht von einem kompletten Schleier umgeben. Aber es muss deutlich werden, dass die Annäherung immer eine Versuchskonstruktion von heute aus ist und die eigenen Fragen und Bedingungen des Fragens mitreflektieren.
Vielleicht können wir noch mal ein Wort verlieren über die eingangs erwähnte Katharina Link, alias Anastasius Rosenstengel. Rosenstengel, das ist der Titel Ihres ersten Romans, Frau Steidele. Und diese Katharina Link war Gegenstand ihrer ersten großen wissenschaftlichen Arbeit oder ich meine nach der Promotion. Also, mhm. Sie haben vorher schon auch wissenschaftlich gearbeitet, nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen.
Nein, nein.
Wollen Sie uns, ja bitte.
Genau, die ist nämlich genau unter dem Aspekt ein sehr interessanter Fall. Also es geht um Katharina Margareta Link, die 1687 geboren wurde im pietistischen Waisenhaus von August Hermann Francke in Halle an der Saale groß wurde und mit 15 Jahren beschloss, fortan Männerkleider zu tragen. Und das hat sie für den Rest ihres Lebens, wann immer es opportun war, durchgehalten. Wenn es aber geschickter war, wieder Frau zu werden, hat sie die Kleider auch wieder gewechselt. Die lebte 2 Jahre lang als Prophet bei einer radikal-pietistischen Wandersekte. Dann war sie 7 Jahre lang Musketier im spanischen Erbfolgekrieg. Dann war sie mehrere Jahre wieder Handwerker in ihrer Heimatstadt Halle. Dann büchste sie wieder aus nach Halberstadt und heiratete dort als Anastasius Rosenstengel eine andere Frau, zog mit der ein paar Jahre über Land, ließ sich also erst in Halberstadt protestantisch trauen mit der, dann in Münster noch einmal katholisch gegen gutes Geld. Es gab da Menschen, die die Konversion finanziell unterstützten. Und als die beiden gerade dabei waren, Vorbereitungen zu treffen, wie sie sich das dritte Mal wieder heiraten könnten, dieses Mal protestantisch, hatte die Schwiegermutter genug davon, holte sich Hilfe, überwältigte den vermeintlichen Ehemann. Was man fand, waren ein Horn zum Urinieren und ein Lederdildo. Mit beiden Beweisstücken ging die Schwiegermutter zum Halberstädter Stadtgericht, zeigte ihren vermeintlichen Schwiegersohn an. Es folgte ein Inquisitionsprozess, an dessen Ende die Ehefrau mit 3 Jahren Zuchthaus davon kam und Katharina Link hingerichtet wurde mit dem Schwert. 1721. Und da wir keinen späteren Fall in der Geschichte bislang kennen, nenne ich sie forsch die europaweit letzte Frau, die wegen der sogenannten Unzucht mit einer anderen Frau hingerichtet wurde. Und wenn wir uns dieses Leben angucken, das ja nun allein mit diesen äußerlichen Daten wie ein authentischer Schelmenroman daherkommt. Also wenn wir das deuten wollen, dann wird uns neben der guten Geschichte, die das ist, vor allem bewusst, welche Kategorien wir im Kopf haben. Sollen wir sie als Transmann ansprechen oder als Lesbe? Es gibt Argumente für beides, aber am Ende zeigt sich vor allem, dass wir über unsere eigenen Kategorien sprechen, wenn wir versuchen, Katharina Link in eine Schublade zu stecken.
Und wenn wir über diese Kategorien sprechen, kommen wir ins Stolpern.
Genau so. Denn Katharina Link lebte in einer Zeit, in der es das weder das Konzept, oh, ich habe irgendwann ein Coming-out, merke, dass ich lieber Frauen mag und irgendwann sage ich es meiner Mutter, ich bin Lesbe. Dieses Konzept war Katharina Link genauso fremd wie die Vorstellung, Hormone zu nehmen oder ihren Körper chirurgisch zu verändern. Es gab es einfach nicht. Sie konnte das nicht für sich reklamieren. Das heißt, so eine Katharina Link ist in ihrem abenteuerlichen Lebenswandel nicht nur in sich interessant, sondern erzählt eben auch sehr viel über das, was dazwischen geschehen ist, nämlich mit uns und wie wir an solche historischen Gestalten herangehen.
Und Transgender kam natürlich auch nicht in Frage als Kategorie.
Es ist, sie denkt über sich sogar für uns fast befremdlich. Es gibt einen Punkt, in wie sie sich selbst charakterisiert, wo wir anknüpfen können. Da sagt sie einmal, wenn sie schon aus dem Wege geräumt würde, so bliebe doch dergleichen. Also das vermittelt ja die Vorstellung, dass sie andere Frauen kennt, die so ähnlich waren wie sie. Es gibt aber ein anderes Zeugnis von sich selbst, da sagt sie, wahrscheinlich hat der Teufel auf ihre Mutter ein Auge geworfen, als sie mit ihr schwanger war. Und deswegen stecke in ihr selber was Teuflisches. Und an solche Vorstellungen kann ich zumindest gar nicht mehr anknüpfen, sondern merke, welche Gräben zwischen unserem heutigen säkularen Zeitalter bestehen und den damaligen tief religiös verwurzelten Zeiten. Denn Katharina Link war auch ein sehr gläubiger Mensch. Auch das trennt uns.
Eine Prophetin.
Eine Prophetin, ja. Die allerdings ging ihre Karriere als Prophet rapide, also sehr schnell zu Ende, als sie in Köln am Rhein einen Kaufmann prophezeite, der könne übers Wasser gehen und darauf die Probe aufs Exempel gemacht wurde.
Und es tun sich aber noch ganz andere Gräben auch auf, nicht nur zwischen den Zeiten oder in den Zeiten, sondern auch zwischen Ländern. Also Anne Lister zum Beispiel, die 100 Jahre später ungefähr, grob gesagt, lebte, die musste nicht mehr eine mögliche Hinrichtung fürchten. Mhm. Unter Umständen Gefängnis womöglich.
Nein.
Nicht mal das.
Anne Lister musste gar nichts fürchten. Geschützt von ihrem Adel hat man Spleens vor allem von Frauen in dem Bereich hingenommen. Denn Homosexualität war in England immer nur zwischen Männern strafbar, zwischen Frauen grundsätzlich straffrei. Da hat ausgerechnet die deutschsprachigen Länder haben da eine in Europa singuläre Sondertradition hervorgebracht, weil bei uns, bedingt durch die peinliche Halsgerichtsordnung Karls V., auch Weib mit Weib strafbar war, genauso wie Mann mit Mann. Das ist der Strafrechtstext, der Katharina Links Todesurteil noch zugrunde liegt. Allerdings ist ihr Gerichtsurteil insofern interessant, als nur ein Teil der Gerichtsräte, die über sie befanden, sie zum Tod verurteilen wollten, wie es das Gesetz vorsah. Eine Minderheit der Gerichtsräte argumentierte schon mit der kommenden Aufklärung und fragte sich, was eigentlich Weib mit Weib bedeuten soll, da doch sich die beiden Körper von zwei Frauen nicht wirklich miteinander vermischen können. So war damals der Fachausdruck. Und es ist köstlich, von heute aus zu lesen, wie ausführlich dieser Lederdildo in den Gerichtsakten diskutiert wird. Und ob das jetzt ein adäquates Hilfsmittel für die Sodomie ist oder nicht. Und wie gesagt, eine Minderheit fand, das ist doch nur ein Spielzeug und eine Quantité negligible sozusagen. Aber für die arme Katharina Link setzte sich noch die traditionelle Mehrheitsmeinung durch.
Den ganzen Fall nachlesen und dieses verwegene Leben verfolgen kann man in Ihrem Buch, Frau Steidele, unter dem Titel »In Männerkleidern«. Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Georg Friedrich Händel steht auf unserem Programmzettel und das ist ein Chorstück, das wir hören, und Sie sagen uns was dazu.
Ja, als Sie mich vorhin gefragt haben mit den zwei Seelen, ach, in meiner Brust, und ich erzählt habe, ja, wie jedes Leben anders ablaufen könnte, gibt es bei mir, ja, wenn es ein bisschen anders abgelaufen wäre, dann wäre ich ja gerne Sängerin geworden. Ich wäre auch gern Dirigentin geworden, ich wäre auch gern Klarinettistin und Cellistin geworden und am allerliebsten wäre ich eine ganze Damenkombo geworden. Also die, aber ich habe zu spät mit dem Gesangsunterricht angefangen und wahrscheinlich hätte...
Was heißt das, zu spät angefangen?
Eine richtige Ausbildung erst im Studium, also mindestens 5 Jahre zu spät. Und ob dann das Talent gereicht hätte, hätte ich ja auch erst doch beweisen müssen. Aber auf jeden Fall spielt der Gesang in meinem Leben trotzdem eine schöne Nebenrolle. Ich singe im Chor des Kölner Bachvereins und wir führen demnächst, genau am 31. März in der Kölner Philharmonie um 11 Uhr, Georg Friedrich Händels selten gespieltes Oratorium L'Allegro, il Penseroso et il Moderato auf. Das ist ein ganz faszinierender Austausch eigentlich zwischen Gefühlslagen, denn der Frohsinn, die Schwermut und die Mäßigung treten da in ein Gespräch miteinander. Und das schönste Chorstück ist die Fuge für Sopran und vierstimmigen Chor »These Pleasures Melancholy Give«.
Das klingt wie ein kleiner, diametraler Kommentar zu den 7 Todsünden von eben. Wir hören, das darf ich noch ergänzen, den King's College Choir unter der Leitung von Sir David Willocks. Bitteschön. Der King's College Choir unter der Leitung von Sir David Wilcox. Gewünscht hat sich diesen Chor von Georg Friedrich Händel Angela Steidele, die heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk zu Gast ist. Musik ist ihre Leidenschaft, eine ihrer großen Leidenschaften und ihr Hauptinteresse neben der Schriftstellerei. So kann man das sagen. Vorhin haben Sie schon angedeutet, dass man bei Biografinnen oder ich könnte auch sagen Biografen ihres Schlags immer wissen muss oder sich immer dessen bewusst sein muss, dass viel von den eigenen Interessen des Biografen da verhandelt werden und behandelt werden. Welche Rolle spielte denn diese ihre wissenschaftliche, publizistische, schriftstellerische Arbeit hinsichtlich der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Sexualität?
Eigentlich ist als Beginn meines eigenen Schreibens eine Überraschung oder eine Wut oder ein Zorn oder ein Staunen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ein großer Affekt auf jeden Fall, dass nämlich ich, so wie ich bin, in der Geschichte gar nicht vorkomme. Ich habe den ersten längeren wissenschaftlichen Text, den ich geschrieben habe, das war damals noch meine Diplomarbeit, die ging schon über die Écriture féminine, also war ein feministisches literaturwissenschaftliche Arbeit. Und mit der Dissertation habe ich mich dann getraut, ein in Anführungszeichen lesbisches Thema zu beantworten. Denn Autorinnen und Autoren sind ja vor allem erstmal leidenschaftliche Leser und Leserinnen. Und mir geht es eigentlich so, ich lese, lese, lese und erst wenn ich auf bestimmte Fragen keine Antworten finde, merke ich, okay, du musst selber das Buch dazu schreiben. Um diese Antwort zu klären, musst du jetzt ran. Und das war in meinem Fall die große Lücke, die Nicht-Existenz einer, ich sage jetzt mal im Foucault'schen Sinne, Archäologie der weiblichen Homosexualität. Also eine Geschichte der Frauenliebe vor 1900 oder 1850.
Vor Erfindung der Homosexualität, wie Sie selber vorhin
genau
ausführten.
Genau so. Der Begriff Homosexualität taucht zum ersten Mal im deutschen Sprachraum überhaupt auf, 1869. Es ist ein erfundener Kunstbegriff von Karl Maria Kertbeny, einem österreichisch-ungarischen Autor. Übrigens finde ich ja, dass wir uns hier in Deutschland viel zu selten dieser tollen Emanzipationsgeschichte rühmen. Also die erste Schwulenbewegung der Welt fand eigentlich bei uns statt, ne? Und dieser Kertbeny und der Begriff Homosexual hat da eine sehr große Rolle gespielt. Wenn man mal die Geschichte Deutschlands als Emanzipationserfolgsgeschichte schreiben wollte, dann könnte man zum Beispiel darauf verweisen. Aber kurzum, das ist eine Setzung und es wurde im Bereich der Männer viel dazu geforscht, inwiefern sich da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Identitätskonstruktionen durchsetzen, an die wir im 20. Jahrhundert und ich zum Beispiel noch anknüpften, dass also jemand irgendwann im Verlauf als Kind oder in der Pubertät oder auch nach 3 Kindern und 2 gescheiterten Ehen feststellt, ha, ich liebe Angehörige des gleichen Geschlechts. und also ein Coming-out hat und sich fortan versucht zu definieren als Schwuler oder als Lesbe. Im Moment lösen sich die Kategorien ja wieder auf. Das ist auch spannend. Ich gehöre noch zum alten Modell.
Das da wäre?
Ja, dass ich sage, ich bin eine Lesbe, ich habe ein Coming-out gehabt, ich habe es meiner Mutter erzählt und so weiter. Und ich wollte als Literaturwissenschaftlerin und auch als Liebhaberin schöner Literatur, spielte natürlich Sappho durchaus als Leserin auch eine große Rolle. Und da das erste lyrische Ich, das in der abendländischen Literatur überhaupt spricht, ist weiblich markiert und liebt Frauen. Das heißt, die europäische Literaturtradition beginnt ausgerechnet mit der Frauenliebe. Wenn man dann aber nachlesen möchte, was kluge Leute geschrieben haben über Liebe zwischen Frauen in der Antike oder im Mittelalter oder in der Neuzeit oder im 19. Jahrhundert, dann gähnt da eine riesige Leere. Also es gibt vereinzelt Forscherinnen, auch ein paar Forscher, die dazu geschrieben haben, Einzelfälle studiert haben weltweit. Aber der große Geschichtsbogen fehlt komplett. Das ist eigentlich noch terra incognita. Und als ich soweit war, mir selber Gedanken zu machen, habe ich eben festgestellt, im deutschsprachigen Raum gibt es vor 1850 fast nichts. Und ich war aber bei meinen Lektüren in der Goethezeit durchaus auf Texte gestoßen, die von Liebe und Begehren zwischen Frauen handeln, also in der deutschen Literatur. Und so hatte ich ein Thema, ich wollte darüber schreiben, denn diese Texte sind publiziert worden. Sie haben sich also der Diskussion gestellt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also da ging es damals in meiner Dissertation nicht um Tagebücher oder unveröffentlichte Briefe, sondern tatsächlich über Romane und Erzählungen, die von diesem Thema handelten und also Wege fanden, über das vermeintliche Tabu zu sprechen. Und in manchem wurde mir aber deutlich, tja, vielleicht war das gar nicht so sehr tabu, sondern angesichts der, ich kürze jetzt mal ab, Entsexualisierung des Weibes um 1800, von der wir es vorhin schon hatten, war Frau mit Frau gar nicht so explosiv, sondern lief quasi unterm Radar. Es gibt, wir hatten es vorhin schon von Katharina Link, die Arme, die für das Verlangen nach anderen Frauen hingerichtet wurde. Die Rechtsprechung hat sich im deutschsprachigen Raum dann über die Jahrzehnte im 18. Jahrhundert kolossal abgeschwächt. Es ist köstlich zu lesen, wie Juristen die Stirn in Falten legen, was das eigentlich bedeuten soll, was in diesen alten Rechtstexten da steht. Und um 1800 hat man sich geeinigt. Nein, nein, die peinliche Halsgerichtsordnung irrt in dem Bezug auf Frauen. Und wenn zwei Frauen miteinander ins Bett gehen, hat das überhaupt nichts zu bedeuten. Wir mögen uns da vielleicht ein bisschen aufregen, weil weiblicher Sexualität da jegliche Bedeutung genommen wird. Tatsächlich habe ich dann aber festgestellt, nein, nein, das gab den Frauen zum Beispiel wie Anne Lister oder den Romanautorinnen in Deutschland, über die ich gearbeitet habe, einen gewissen Freiraum, Dinge zu kommunizieren, die sozusagen unterm Radar liefen.
Adele Schopenhauer, nicht zu vergessen, die Schwester des Philosophen und die Rheingräfin Sibylle Mertens.
Schaffhausen. Zeitgenossinnen und von Anne Lister, über die ich ebenfalls eine Biografie geschrieben habe.
Die Literaturwissenschaften sind ja manchmal unter Legitimationsdruck, aber Ihre Arbeit ist ein schönes Beispiel dafür, wozu Literaturwissenschaften nicht alles gut sind. Nämlich auch solche historisch-kulturellen bedeutsamen Zusammenhänge ans Tageslicht zu bringen durch aufmerksame Lektüre, Literaturinterpretation und Analyse und schließlich durch einige den Leser und die Leserin erfrischenden Biografien. Man könnte auch, wenn man es so betrachtet, wir haben doch die Literaturwissenschaften, wozu brauchen wir Gender Studies? Das lässt sich doch akademisch wunderbar lösen und gut begründen.
Ergänzt doch das andere wunderbar und beide helfen sich zu lesen.
Andererseits, Sie haben sich, ich darf das erwähnen, Sie sind Jahrgang 68, haben vielleicht in Ihrer Entwicklung von der sexuellen Revolution profitiert und Sie haben sich vorhin ein altes Modell genannt mit Ihrem Bekenntnis zum Lesbischsein. Warum altes Modell? Weil Sie sozusagen noch stärker am Geschlecht hängen und von Gender in dem Fall nichts wissen wollen?
Oder? Ich beobachte, dass die Kategorien immer fließender werden. Ich glaube, die jetzt 20 sind, davon gibt es wahrscheinlich auch viele, die nach dem alten Modell heterosexuell genannt werden würden, aber diesen Begriff für sich auch nicht mehr als so passend empfinden, sondern davon ausgehen, dass Sexualitäten fluider sind. Ich glaube, in einem weiten historischen Bogen haben die sogar recht. Denn wenn man zum Beispiel an die griechische Antike zurückdenkt, da war es für Männer selbstverständlich, alles Mögliche auszuprobieren. Ganz klar musste ein Mann verheiratet sein und legitime Erben zeugen. Darum ging es ja 2000 Jahre lang in der Ehe vor allem. Hatte deswegen trotzdem immer auch einen jungen Mann, den er ans Leben heranführte, in jeder Beziehung. Das heißt, solche Ausschlussmechanismen, wie in denen ich groß geworden bin, lösen sich gerade wieder auf. Und ich kann das nur begrüßen. Im großen historischen Kontext zeigt es uns, dass die Schubladen, die auch unsere eigene Identität ausmachen, historisch sind und nicht in Blei gegossen und in Stein gemeißelt, sondern Konzepte, die die Gesellschaften über die Jahrhunderte neu mit neuem Leben füllen.
Frau Steidele, Sie haben uns eine besondere Musik mitgebracht. Es geht um das War Requiem von Benjamin Britten. Daraus hören wir einen Ausschnitt, bei dem Sie mitsingen sogar.
Ja, tatsächlich.
Also von wegen, es hat nicht gereicht und es ist... Bitte.
Ja, ich singe da im Chor des Kölner Bachvereins. Wir haben letztes Jahr eine für mich sehr bewegende Konzertreihe gemacht, eine Auseinandersetzung mit Benjamin Brittens War Requiem, das ja eigentlich ein Antikriegsrequiem ist, zusammen mit dem Bundesjugendorchester und dem polnischen Jugendnationalchor, ergänzt durch einen Kinderchor aus Coventry und aus Brüssel. Das ist ein europäisches Friedenskonzertprojekt eigentlich gewesen, mit einem sehr berührenden Werk. Wieso das so berührend war, erzählen wir vielleicht nach der Musik? Oder soll ich das oder jetzt vorher?
Das kommt uns allen sehr entgegen.
Das kommt uns allen sehr entgegen. Dann versuche ich noch mal zur Musik nur noch mal Schluss. Mit Aufführungen in der Kölner Philharmonie, in der Philharmonie von Wrocław und der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Thomas Neuhoff.
In einer Aufnahme des WDR mit dem Deutschen Musikrat. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war aus Benjamin Brittens War Requiem. Liber Ramé für Chor und Sopran. Wir hörten den Chor des Kölner Bachvereins und den polnischen Jugendnationalchor nebst Bundesjugendorchester unter der Leitung von Thomas Neuhoff. Und mitgesungen hat unser heutiger Studiogast, die Schriftstellerin Angela Steidele. Und jetzt werden Sie los, was Sie uns vorher noch nicht sagen wollten.
Ja, dieses Werk hat mich auch deswegen so berührt, weil seine formale Seite so unglaublich aufschlussreich auch für mich als Autorin ist. Also jetzt mal ganz die Antikriegsdimension beiseite.
Es ist, darf ich noch anführen, aus dem Jahr 1962, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten, stammt das.
Und die Uraufführung war in der neu erbauten Kathedrale von Coventry. Ja. Und Dietrich Fischer-Dieskau war eigens auf Wunsch von Benjamin Britten der Bariton. Das heißt, das ist wirklich ein Werk im Geist der Versöhnung und gegen den Krieg.
Das und in diesem Geiste war auch Ihre Aufführung.
Genau, in diesem Geiste war auch unsere Aufführung und dieses europäische Projekt der verschiedenen Leute, Chöre, Ensembles, die daran mitgewirkt haben und der Aufführungsorte. Aber das hat eben auch eine zweite Seite für mich gehabt. Als Autorin habe ich, war ich ganz fasziniert davon, wie Britten dieses Werk aufbaut. Denn er nimmt eine vorliegende uralte Form, nämlich das lateinische Requiem, also die Totenmesse, und durchkreuzt sie, fast möchte man sagen, durchschießt sie durch Antikriegsgedichte von Wilfred Owen, einem damals jungen englischen Dichter, der im Ersten Weltkrieg kämpfen musste und dann zum Schluss auch noch fiel. Und diese Kombination von Antikriegsgedichten mit der alten lateinischen Messe zerstört eigentlich die alte Form, nur aber, um sie auf ganz spannende Weise neu wieder aufzubauen. Also in dem Stück, das wir jetzt gehört haben, Liber Ramé, sind wir, wenn wir jetzt in der lateinischen Messe sind, eigentlich im Fegefeuer, ne? Erlöse uns. Durch die Antikriegsgedichte von Owen und durch die Komposition von Britten sind wir aber auf einmal im Schützengraben des Ersten Weltkriegs oder im Bombenterror des Zweiten Weltkriegs oder können uns das natürlich leider wahlweise übersetzen in jeden Krieg, in dem Menschen umkommen. Das heißt, Britten gelingt durch diesen Kunstgriff von zwei Textebenen es auch ein überaus überzeugendes Kunstwerk vorzulegen, das eine alte Form zerstört und gleichzeitig neu begründet. Ähnliches fasziniert mich auch. Ich habe mit so einem Verfahren in meinem Roman Rosenstengel gearbeitet, einem Briefroman, der formal also ins 18. Jahrhundert gehört, tatsächlich und auch Geschichten aus dem 18. und aus dem 19. Jahrhundert erzählt, allerdings auf eine Weise, die deutlich macht, dass die Figuren eigentlich von heute sprechen. Das heißt, es ist auch eine Parodie auf den Briefroman, ein historischer Roman, der sich über historische Romane lustig macht. Das heißt, die Liebe zur Musik ist nicht nur davon getragen, dass ich es als Sängerin halt nicht geschafft habe, und da, sondern sie inspiriert mich auch wirklich formal für mein eigenes Schreiben.
Und in diesem Roman Rosenstengel machen Sie was, Sie haben das ansatzweise aber auch in den Biografien so gehalten, dass Sie in einer Mischung aus historischen Quelltexten und eigenen Erzählungen arbeiten und das miteinander verweben.
Genau. Das ist ein Kompositionsprinzip meiner Biografien, dass möglichst viel O-Ton sozusagen, wir sind hier beim Radio, mit in den Text hinein soll. Das ist einmal eine wunderbare Art und Weise, wie sich meine Heldinnen sich selbst charakterisieren und porträtieren, indem sie in ihrer eigenen Sprache möglichst viel selbst zu Wort kommen und sich dadurch auch verraten, liebenswert machen, ganz vieles. Und zugleich ist es aber auf der handwerklichen Ebene, wie sind diese Biografien geschrieben, für mich eine Möglichkeit, die Leserin immer daran zu erinnern, dass hier zwei Zeitebenen auch in einer Biografie vorhanden sind. Durch die Zitate kommt zum Beispiel bei der Ann Lister frühes 19. Jahrhundert ganz stark in den Text. Kursiv gedruckt, sodass auch im Schriftbild immer ganz sofort zu erkennen ist, wer spricht. Gegengeschnitten mit meiner eigenen Rede im Druckbild Rekte gesetzt, sodass beide Stimmen, möchte ich mal sagen, die so eine Biografie ausmachen, sich tatsächlich im Text zu einer Textur buchstäblich verweben, sodass letzten Endes eigentlich eine Biografie geschrieben wird von den beiden Namen, bei den beiden Persönlichkeiten, deren Namen auf dem Titelbild steht.
In Ihrem Buch Zeitreise, das wir eingangs schon erwähnt haben, versuchen Sie sowas wie eine Poetik der Biografie zu entwickeln. Es ist ein Werkstattbericht über Ihre Arbeit an Ihrer erotischen Biografie über Ann Lister, den Lüstling oder Wüstling, den weiblichen Lüstling. Wie würde man das gendern? Lüstling in?
Lüstling bleibt Lüstling.
Wüstlingin. Schön, dass Sie, und Humor haben Sie auch, Frau Steidele, kann man auch in Ihren Büchern, so es auch um ernste Themen geht, erkennen. Zeitreisen, da haben Sie zusammen mit Ihrer Frau sich auf die Wege der Ann Lister und ihrer damaligen Partnerin begeben, auf eine Reise in den Kaukasus und bis nach Georgien, um die Zeiten und die Geschichten zusammenzuführen.
Ann Lister ist 1840 in Georgien gestorben und eine Biografin muss wissen, wo ihre Heldin umkam. Dazu hat es in der bisherigen Literatur zu Ann Lister noch nichts gegeben, also es war völlig klar, ich muss ihr hinterherreisen. Durch Russland über den großen Kaukasus eben nach Georgien und Aserbaidschan. Auf dieser Reise habe ich so köstliches Material gesammelt, sowohl auf der Vergangenheitsebene von Ann Lister, als auch was meine eigenen Erlebnisse anging, dass ich zu Hause etwas frustriert das Gespräch mit meinem Verleger suchte, dass ich all dieses köstliche Material gar nicht in die Biografie reinbringen kann, wenn die verhältnismäßig sein soll. Und dann entstand im Gespräch mit Andreas Rötzer, meinem Verleger von Matthes und Seitz, die Idee, wir koppeln Entscheidendes aus und gewinne damit ideales Material, um ein größeres Projekt fortzusetzen eigentlich, das implizit all meinem gesamten Werk zugrunde liegt, nämlich ein Nachdenken darüber, was in Biografien eigentlich geschieht. Und so ist die Ann Lister, die Biografie, ist der Auftakt zu einer Trilogie zu biografischem Schreiben. Und diese Zeitreisen sind der zweite Teil, ist die Reflexionsebene. Ist ein literarischer, anschaulich geschriebener Reisebericht, der diese beiden Reisen, die 1840 und die 2016-17, ineinander spiegelt und zu Erkenntnissen kommt, die uns teilweise sehr überraschen. So war es für ein Frauenpaar 1840 wesentlich einfacher, durch Russland, Georgien und Aserbaidschan zu reisen, als für ein Frauenpaar, meine Frau und mich, heute. Münden wird dieses Projekt dann als dritten Teil in einer Poetik der Biografie, in der ich diese Durchführung, das ist Ann Lister, Reflexion, das ist Zeitreisen, dann auf ein theoretisches Niveau zu heben hoffe.
Und wir freuen uns auf diese neuerliche Veröffentlichung aus Ihrer Feder, aus Ihrem Computer, von Ihrer Tastatur. Angela Steidele, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den heutigen Zwischentönen.
Ich danke Ihnen.
Am Mikrofon war Michael Langer und ich darf mich verabschieden mit dem Hinweis auf die Zwischentöne vom nächsten Sonntag. Dann wird bei meinem Kollegen Joachim Scholl zu Gast sein und zu hören sein im Gespräch der Kulturmanager und Schriftsteller Michael Göring und Angela Steidele. Sie dürfen gerne noch was sagen zum Rauschmeißer, zur also, Madonna Hang Up.
Die habe ich gewählt. Ich bewundere Madonna als Ikone der Weiblichkeiten im Plural. Die erfindet sich alle paar Jahre selbst. Sie hat als Partygirl angefangen. Zwischendurch war sie mal katholisch, dann war sie jüdisch. Wir hatten die Fitness-Madonna, die ledige Mutter-Madonna. Wir haben die Urmutter-Madonna, die Patchwork-Familien-Madonna. Madonna erweitert unser Bild, was Frauen alles können. Und in diesem Song Hang Up macht sie ausgerechnet auch noch eine Zeitreise, denn sie darf ein Sample aus ABBA Gimme 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 samplen, sodass zum Schluss alles zusammenkommt.
Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.